Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, hast du jetzt mittlerweile Angst, dich an eine Wand zu lehnen?
Nee, das hatte ich vorher schon. Tut mir leid, wenn ich deine Pointe kaputt gemacht habe.
Ah, du bist ein Arsch. Naja, wir treffen uns ja heute quasi in Persona. Wir machen die Aufnahme heute in einem Hotelzimmer, weil du mich beim Besuchen bist und ich habe wunderbar Deutsch gelernt, glaube ich.
Ja, das hast du echt gut gemacht, aber das ist halt schwierig, wenn man aus Süddeutschland ist. Da können sie ja alles außer Hochdeutsch.
Das ist richtig und wir sind stolz drauf. Wir waren ja gerade noch im Kino in dem Film Backrooms, daher auch dieser wunderbare Intro-Gag. Aber darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Wir starten heute in die Sommer-Triple-Feature. Wir wollten uns über Musik unterhalten, aber bevor wir dazu kommen, die übliche Frage: Philipp, was gibt's bei dir Schönes?
Bei mir ist in den letzten Tagen bzw. Wochen eine Sache dazugekommen. Ich bin mit meiner Frau unterwegs gewesen zum Stand-up-Paddling. Also hier so aufblasbares Bötchen und dann rudern. Also was heißt rudern? Naja, hier so Stechpaddel und sonst irgendwas. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem sieht man Natur mal aus der anderen Perspektive. Weil meistens bin ich ja mit dem Fahrrad unterwegs und das ist etwas, was wir jetzt auch wieder zu zweit machen können. Finde ich super Sache. Und ich habe währenddessen wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Eisvogel gesehen, was mich einfach voll aufbegeistert hat.
Was mich gerade tierisch irritiert, draußen ist eine Bullenhitze und du siehst einen Eisvogel?
Ja, gut, das ist ja, wir sind früh genug unterwegs gewesen, weil ja, also man kann nicht bei 39 Grad um 14 Uhr draußen sein, aber wenn man um 7 Uhr auf dem Wasser ist morgens, dann geht das.
Faszinierend.
Was gibt's Schönes bei dir?
Ich habe gerade mal eine Nachricht bekommen von meiner Tochter, die war heute im Schwimmbad und zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie geschafft, vom 3-Meter-Brett zu springen. Und ich muss sagen, ich bin furchtbar stolz auf sie einfach.
Ja, ich glaube, das kann man auch sein. Also ich glaube, wir wissen alle irgendwie, wie das mal ist. Da hat man sich nicht so richtig getraut oder kann sich das gar nicht vorstellen, auf gar keinen Fall. Und dann ist da irgendwann zu schaffen. Okay, finde ich super. Ich bin auch stolz auf Sie.
Das ist sehr schön. Vor allem, ich kann mich erinnern, wie ich noch klein war und im Schwimmbad war. Das Springen vom 3-Meter-Brett war schon immer ein Highlight und jetzt kann sie es auch genießen. Das finde ich einfach super.
So, wir haben das Intro gehabt mit einem Film, aber du hast schon richtig gesagt, wir wollen heute eigentlich über Musik sprechen. Wir haben uns mal so ein bisschen in die letzten Male auch immer wieder drumrum und rangetastet. Und ja, wir wollten das Special heute oder für diesen Sommer damit beginnen, dass wir allgemein über Musik reden. Und deshalb habe ich natürlich die wichtige Frage für dich: Was war dein erstes Live-Konzert?
Ich war auf meinem ersten Live-Konzert, ich glaube, mit 16 oder so. Also eigentlich, glaube ich, spät, weiß ich nicht, aber ja, nee, war okay. Der Witz war, dass meine Eltern eigentlich verboten hatten, dass ich da hinfahre. Das war nämlich ein Konzert von Pantera und ich habe damals näher der österreichischen Grenze gewohnt und das war überhalb der Grenze. Das war in Wels oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte jemanden getroffen, die halt dahin gefahren sind und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich fahre natürlich mit, meine Eltern haben es verboten und ich bin trotzdem mitgefahren. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, warum das meine Eltern nicht mitbekommen haben. Also sie haben es nicht mitbekommen, dass ich dort war, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich das geschafft hatte, dass sie es nicht mitbekommen. Aber ich weiß das Konzert noch wirklich sehr, sehr gut. Und es war ein super Konzert.
Okay, dann hat sich das sehr gelohnt, über dieses Verbot sich hinwegzusetzen. Wäre
Ja.
jetzt nicht das Erste. Ich wusste die Antwort ja natürlich schon. Die Story, dass du nicht hin durftest, wusste ich nicht.
Ich
Aber
erzähle das zu oft, oder?
na, ich will zumindest mal sagen, dass Pantera jetzt eigentlich nicht das Erste gewesen wäre, was ich bei dir erwartet
Ach
hätte.
so.
Aber ich kann damit sehr gut umgehen.
Ja, bevor ich jetzt noch mehr zu dem Konzert sage und warum es auch so eindrücklich war, glaube ich, was war denn dein erstes Konzert?
Also das erste Konzert, wo ich sage, hier der zu Musik selber ausgewählt und Bock drauf gehabt, ist Bryan Adams gewesen. Und ich muss auch sagen, es war ein verdammt gutes Konzert. War nur ziemlich viel, ziemlich groß. Ich habe die Jahre später festgestellt, dass ich in kleineren Konzerten mich auch irgendwie etwas wohler fühle, aber es hat sich echt gelohnt und es war halt auch zu einem Zeitpunkt, wo ich mir nicht allzu viel Konzertkarten leisten konnte. Es hätte noch eine andere Band gegeben, die ich auch sehr gerne im selben Sommer in Deutschland gesehen hätte. Da hat das Ticket, ich glaube, dreimal so viel gekostet und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Das war ein bisschen schade, aber ja, Bryan Adams war so das Erste für mich und es war auch ein sehr, sehr gutes Konzert.
Da muss man natürlich die Frage stellen, bist du hingegangen wegen Summer of 69 oder Please Forgive Me?
eindeutig Summer of 69. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, auch noch selber ab und zu mal Gitarre gespielt. Kurz danach an den imaginären Nagel gehängt.
Wir hatten ja gerade eben das erste Konzert und ich habe ja auch erzählt, das hat sich bei mir zumindest im Kopf ziemlich festgesetzt. Wie ist denn bei dir das vom ersten Konzert? Weißt du das noch oder weißt du nur mehr, dass du dort warst?
Nee, ich weiß sogar noch einige Situationen aus dem Konzert. Unter anderem, weil jemand aus dem Publikum auf die Bühne geholt worden ist und was dazu gesagt worden ist. Und ich glaube, das ist mir aber auch deshalb so sehr im Kopf geblieben, weil ich ein paar Tage später in der Schule gewesen bin und mein Ethiklehrer ist auch auf diesem Konzert gewesen und hat von dieser Szene erzählt. Also die ist mir im Sinn und noch ein bisschen mehr, also mir ist es im Kopf geblieben. Und auch danach habe ich noch wirklich einige Konzerte, wo sich zumindest Teile von ins Hirn reingebrannt haben. Da habe ich auch nachher noch eine witzige Anekdote. Und andere, die sind so gar nicht mehr präsent. Da weiß ich, da bin ich gewesen, aber sonst nichts. Und es lag nicht daran, dass ich zu viel Bier getrunken habe, sondern die waren nicht so beeindruckend. Aber das Erste, das ist im Kopf geblieben, ja.
Okay, wie alt warst du da?
Ich muss älter gewesen sein. Ich muss, weil das war ja Schulzeitende, ich muss 19 oder so gewesen sein. Ja, doch 19, 18 vielleicht.
Ah, nicht schlecht.
Also noch später als du, ja.
Naja, ich muss ja sagen, wenn ich darüber nachdenke, warum hat mich das so beeindruckt und wieso weiß ich wirklich noch Szenen aus dem Konzert quasi. Ich glaube, es liegt daran, weil das zum ersten Mal eine wahnsinnig körperliche Erfahrung war, so ein Konzert. Es war zum ersten Mal, dass ich in einem Raum stand, in dem wirklich Bass gewummert hat wie nochmal was. In einem Raum, in dem im Endeffekt man dicht gedrängt ist und sich alle Menschen gleichzeitig bewegt haben und dadurch auch so eine gewisse Hitze und damit auch Körperlichkeit ja entstanden ist. Also auf ein Konzert geht man ja nicht nur hin und sieht etwas, sondern man spürt ja auch etwas. Und ich glaube, das war das, was mir beim ersten Mal wirklich das so ins Hirn getrieben hat, dass ich das bis heute nicht vergessen konnte.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist ein Teil dessen, weshalb nicht nur wir, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen immer wieder gesagt wird, Live-Musik, Konzert erleben ist echt etwas anderes als Studioaufnahmen und selbst eine Live-Aufnahme, da fehlt ein Teil dieses Erlebnisses. Das macht einen Unterschied. Und ja, ich bin auch der Überzeugung, wenn es eine etwas kleinere Gruppe ist, eine kleinere Konzertlocation und damit weniger Menschen, die sich alle besonders begeistern für das, was sie da sehen und es halt nicht irgendwie die Band ist, die im Moment jeder sich angucken will, dann macht es auch, glaube ich, nochmal mehr in der Dynamik aus. Und Räume können da auch nochmal einen Unterschied machen. Ich erzähle nachher mindestens von einer Konzertlocation, die für mich wirklich top gewesen ist, die zusätzlich das Erlebnis noch besser gemacht hat, als ich sonst jemals erlebt habe.
Ich glaube, ich war auf 2 Rammstein-Konzerten oder so. Also ich war einmal, da waren sie mehr oder weniger eine Vorband, was man heutzutage nicht glaubt, aber die hatten damals schon auch Feuerwehr von so und ich hatte einmal das große Konzert auch. Jetzt kann man zur Band stehen, wie man will, aber rein von dieser Körperlichkeit, wenn einmal dieser Feuerwerfer über die Köpfe drüber und mal die Luft kurz auf 100 Grad erhitzt, das ist ja auch genau der Punkt, den man so wahnsinnig spürt.
Ja, so Pyrotechnik, das ist, auch wenn es nur ein Bruchteil von einer Sekunde ist, das ist heiß, ja.
Ja, oder wenn dann irgendwas aufblitzt, also irgendwie so Art kleines Feuerwerk oder sonst irgendwas ist, das sind schon Dinge, die sind wahnsinnig beeindruckend. Also ich fand Live-Konzerte, ab dem Zeitpunkt fand ich Live-Konzerte echt wahnsinnig gut.
Was hat dich bei Konzerten eher begeistert? Eher großes Stadion oder Riesenwiese mit Bühne oder eher hier so kleine Locations, winzige Bühne, wo gerade so alles drauf passt? Was war es bei dir?
Boah, ist eine sehr gute Frage. Also ich war ab ungefähr 18 bis so 25 war ich in sehr vielen Konzerten. Also ich war, Rock im Park war ich 7 Jahre in Folge oder so, also wirklich lange. Das waren ja auch immer im Endeffekt große Stadium. Ich war aber auch an ein paar Konzerten in München im Backstage zum Beispiel. Das kennst du, glaube ich, auch. Ja. Das ist eine eher kleinere Halle. Ich fand die beiden Locations individuell gut. Ich habe allerdings auch Künstler gesehen, die wären in dem anderen wahrscheinlich besser gewesen. Mhm. Also manchmal ist die Bühne einfach zu groß, beziehungsweise ich glaube, da bin ich genau wieder zurück beim Publikum. Wenn das Publikum zu wenig ist, um mitgehen zu können, dann kommt eben diese Körperlichkeit nicht rüber. Und dann wäre es andersrum besser gewesen. Ich habe aber auch schon gesehen, wo einfach zu viele Leute, glaube ich, auch waren. Also wo, also ich war mal in einem Konzert, es war sehr, sehr klein. Das war H-Blocks. Und zwar war das so, dass die gerade im erst groß geworden sind mit ihrem Lied. Nee, Rising High war das nicht. Das erste Lied war, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Move war das. Und die hatten halt davor schon, bevor sie groß geworden sind, quasi hatten sie diese Konzertlocation schon ausgemacht. Und ich hatte da auch schon Karten dafür, weil eine Bekannte gesagt hat, die musst du sehen und so weiter. Ich kannte die nicht bis dahin. So, dann wurden sie groß und eine Woche später war das Konzert. Und das war überlaufen. Das war so wahnsinnig überlaufen. Das war nicht so gut. Ich habe sie später nochmal dann gesehen in der großen Halle. Da war es wirklich, wirklich gut. Aber das eine, wo es echt so gedrängt war, das war nicht cool.
Wie siehst du das? Ja, gut, genau. Also wenn es zu viel und zu eng und sonst was wird, das gefällt mir natürlich auch nicht. Wobei ich da sagen muss, das hat sich auch schlichtweg mit dem Alter verändert. Also mit Anfang 20 hatte ich da auch weniger einen Schmerz mit. Na, heute sieht es ganz anders aus. Also ich gehe am ehesten mit meinem Bruder auf Konzerte. Nicht nur, aber wir zwei sind öfter zusammen unterwegs. Dann sind vielleicht nochmal Leute dabei. Aber ja, also zu zweit. Und früher war das so, jupp, vorne rein, zack, los geht's. Und heute ist es eher so, ja, okay, lass mal gucken, wo wir da an der Seite stehen, wo man noch gut sehen kann. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich über die meisten anderen Menschen drüber gucken kann. Aber ja, also das hat sich auch verändert und ich brauche da nicht mehr in der Menge irgendwie drin zu sein. Das ist durch.
Ja, die Veränderung des Zuschauens, ja. Ich war auch, wie gesagt, Rock im Park waren wir immer relativ vorne dabei. Das war immer durchaus auch in dem, also bei uns hieß es noch Moshpit, das hat jetzt irgendeinen anderen Namen, glaube ich.
Ja, das hat sich, ich bin auch der Meinung, dass sich das verändert hat, aber genau, also mit Anfang 20 bin ich da auch noch zu finden gewesen und ich glaube, in Mitte 20 war das schon lang vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt vor, ich glaube, mein letztes Live-Konzert war ich jetzt vor 10 Jahren oder so, also ist jetzt leider schon länger her. Kam natürlich dann auch Kind dazwischen und so weiter. Das soll nicht jetzt falsch verstehen. Ich bin froh, dass das Kind dazwischen kam. Das war im Übrigen Take That in München. Ich wollte schon immer mal Take That hören. Ja, ich weiß schon, Pantera to Take That, aber ja, das gibt es. Und da hatte ich aber links Sitzplätze.
Ja gut, das ist halt heute im Alter so.
Das war richtig, aber ich habe es auch genossen, um ehrlich zu sein, weil du die Show dann auch mal komplett sehen konntest. Und das war ja durchaus etwas, wo das Ganze ja von der Show gelebt hat.
Ja, also ich sag mal, Sitzplätze, Konzert hatte ich auch schon. Es irgendwie macht's für mich aber noch das, ja, Gefühl eines Konzerts ein bisschen kaputt, hört sich jetzt hart an, aber es ist zumindest nicht das Optimum, finde ich. Wobei ich sagen muss, das Konzert, was ich gesehen habe, wo ich mich zuletzt dran erinnern kann mit Sitzplätzen, ist das wegen Corona verschobene Queen plus Adam Lambert Konzert in Köln gewesen. Da hatte ich mit meiner Frau zusammen Sitzplätze. Da war es dann aber auch so, das war der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt interessiert es nicht mehr, wie viel das Ticket kostet. Höchste Kategorie, die noch normal und nicht VIP-Schwachsinn ist, aber ganz weit vorne, glaube ich, saßen noch 2 oder 3 Leute zwischen uns und Bühne, mehr war nicht. Und das war halt schon cool, aber das ist auch schlichtweg meine Begeisterung für Brian May insbesondere. Und ja, das, was Queen halt insgesamt gemacht hat, da war auch ein Sitzplatz okay, weil es einfach insgesamt cool gewesen ist.
Ja. Waren eigentlich deine Kinder schon auf einem Konzert?
Nein, waren sie noch nicht. Und ich habe bisher auch in der Richtung, ich sag mal, noch keine Anfragen bekommen. Mein Sohn würde wahrscheinlich vieles von dem, was ich höre, auch hören. Also zumindest gibt er das von sich, wenn wir zu Hause Musik anhaben, so von sich. Aber er ist wirklich sehr lautstärkeempfindlich. Ich glaube, der fühlt sich auf dem Konzert erstmal nicht wohl. Natürlich müsste das mal ausprobieren, bin ich der Meinung, aber ist bisher gar nicht gewesen. Ich glaube, meine Tochter wird irgendwann mal um die Ecke kommen und sagen, hier, tschakka, los geht's, ob sie dann will, dass wir dabei sind. Also meine Frau und ich, da bin ich mir nicht so sicher, aber also die wird auf Konzerte gehen, das weiß ich jetzt schon, hat es aber bisher noch nicht gemacht. Auf der anderen Seite, ja, mit 13 musste es noch nicht im Lebenslauf stehen.
Also halten wir mal fest, du würdest auf ein Konzert einer K-Pop-Band gehen.
Ja, das würde ich auch tun, wobei ich bei einer K-Pop-Band mir sehr sicher bin, dass meine Frau dahin gehen würde und ich da raus bin. Also von daher ist das nicht die Herausforderung. Aber natürlich, was tut man nicht alles für seine Kinder?
Hat nicht diese große K-Pop-Band, diese aus Südkorea, wir hatten das Thema beim letzten Mal schon, ich weiß wieder, mir fällt der Name schon wieder nicht ein.
BTS?
BTS, ja genau.
Ich glaube, sie sind in Deutschland irgendwie nur in München oder so. Ich habe zu dem Zeitpunkt mal nach Ticketpreisen geguckt, nicht nach Ticketpreisen, nach Hotelpreisen. Es ist total abgefahren. Ich habe da keinen Zugang zu, aber ja, muss ich vielleicht auch nicht. Also es will ja auch nicht jeder hören, was ich höre. Also das ist daher sehr nachvollziehbar.
Also meine Tochter war ja bisher auch noch nicht auf einem Live-Konzert, ist auch noch jünger als ich damals war zum ersten Mal, denn so, insofern alles gut. Das Spannende war, ihre beste Freundin schon. Die ist ungefähr gleich alt, die ist, also meine Tochter ist 2 Wochen älter. Aber das lag daran, dass es ja mittlerweile ja Bands gibt für, ja, Kinder quasi. Und das war ein Konzert von Deine Freunde. Kennst du die Band?
Also nicht wirklich, aber ja, habe ich schon mal gehört und hätte die Einordnung genau extra für Kinder gemacht. Die ist mir klar, ja.
Und das fand ich dann schon auch spannend, weil dann sind die Konzerte auch, ich glaube, nachmittags oder so, also nicht 20 Uhr bis Mitternacht, sondern eben 15 Uhr bis 19 Uhr dann halt. Und da war die schon und die war auf jeden Fall hellauf begeistert.
Okay, also finde ich grundsätzlich ein cooles Prinzip, weil, also jetzt hier nachts Kinder mit so einem Konzert schleppen und halte ich erstmal auch nicht so viel davon. Mal gucken, wann es losgeht bei unseren Kindern, dass die selber auf Konzerte gehen.
Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Zeit.
Ja, aber mal schauen, wie lang.
Das stimmt. Was war denn dann, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem Live quasi. Was war denn deine erste CD? Also was ist das erste Album, an den du dich erinnern kannst?
Das erste Album, was ich selber gekauft habe, ist ein Queen-Album gewesen zu 100 Pro und es ist wahrscheinlich Jazz gewesen. Da bin ich aber nicht sicher, weil ich innerhalb von kürzester Zeit alles, was noch an Alben nicht im Besitz meines Vaters war, so schnell hintereinander zusammengekauft habe. Da habe ich quasi alle meine Ersparnisse in Queen-Alben umgesetzt, alles, was noch nicht da war. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Jazz das erste Album war, was ich gekauft habe.
Oh, da kommen wir zuerst noch zu, bevor ich was sage, dazu, zu einer spannenden Tangente eigentlich. Du hast gerade eben gesagt, du hast noch alles zusammengekauft, was deine Eltern, exakt dein Vater, noch nicht zu Hause hatte. Hatten die viel Musikalben, also man muss, beziehungsweise noch eine Einordnung zeitlich, wie du aufgewachsen bist, gab es erst noch Schallplatten, oder?
Ja, also als ich auf die Welt gekommen bin, gab es noch nur Schallplatten, aber als ich angefangen habe, Musik zu hören, hatten wir schon einen CD-Spieler, wobei das dann den ersten Teil deiner Frage beantwortet. Mein Vater ist leidenschaftlicher Musikhörer gewesen. Ja. Das ist so einer von denen gewesen, der sein erstes Taschengeld für Platten ausgegeben hat, der sein erstes Gehalt für Plattenspieler ausgegeben hat und so weiter und so fort. Deswegen, da ist eine Menge da gewesen und der hat auch sehr früh einen CD-Spieler gekauft und dann hat er angefangen, auch zusätzlich CDs zu haben. Ich habe seinen alten Plattenspieler immer noch, einen seiner alten, sagen wir mal so, es waren zwischenzeitlich mehrere. Selber habe ich aber von den Schallplatten kaum was. Aber ja, also CDs gab es bei uns ganz früh im Haus und deswegen habe ich angefangen, CD zu hören.
Das ist wahnsinnig spannend. Also bei uns gab es eigentlich keine Musik zu Hause. Also meine Eltern hatten keinen Schallplattenspieler, es gab keine Schallplatten erstmal. Wir bekamen später, wo ich so 5, 6 war, bekamen wir dann Schallplattenspieler und Schallplatten. Ich meine, von irgendjemand geschenkt, weil ich damals relativ krank war. Das waren dann Windpocken oder so. Also irgendwas, was man heute nicht mehr so sehr kennt, aber wo du wirklich so, keine Ahnung, ein paar Wochen ausgenockt bist, so wirklich ganz hart. Und ich habe damals Pumuckl bekommen als Schallplatten. Ich meine, von irgendjemandem in Anführungszeichen vererbt quasi. Und das war zum ersten Mal, wo ich mit sowas mich auseinandersetzen konnte, dass man Dinge quasi von etwas abspielen kann. Ich weiß noch, dass meine Schwester hatte einen Kassettenspieler, die gab es damals ja auch noch. Und da hatte sie als erstes Album hatte sie New Kids on the Block. Step by step, open und so weiter. Ich singe jetzt nicht weiter wegen der GEMA, sonst hat das keine Gründe. Das heißt also, wir kommen schon mal aus einer anderen Sozialisierung quasi raus dahingehend.
Ja, also dann auf jeden Fall. Also mein Vater ist der hat zu Zeiten Cream und Led Zeppelin und sonst was hat der Schallplattenläden. Also er hätte sie leer gekauft, wenn er die Chance dazu gehabt hätte. Es gibt sogar die Anekdote, dass mein Vater irgendwie mit dem ersten Geld, was eigentlich sinnvollerweise in die Wohnung mit meiner Mutter zusammengesteckt worden wäre, stattdessen in Schallplatten umgesetzt hat. Hat sie wenig begeistert, aber naja, es ist dann halt trotzdem passiert. Also ja, es stehen auch bis heute in seinem Arbeitszimmer Schallplattenspiele, CDs und sonst was und der hat auch gescheite Soundanlage, um sowas mal richtig gut zu hören. Das ist, ja, und damit bin ich aufgewachsen und natürlich hat er mich auch mit seiner Musik da beeinflusst. Led Zeppelin als eines der Beispiele oder Pink Floyd finde ich auch wunderbar. Ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was ich auswählen würde, aber ja, also ich meine, sowas wie Queen ist jetzt nicht so weit entfernt.
Das ist richtig. Und ich komme jetzt mal auf die Frage zurück, was war mein erstes Album dann eigentlich? Weil, wie gesagt, Pumuckl würde ich jetzt nicht sehen als Album. Das war nämlich erst sehr viel später. Das war eine CD. Und da war ich so 12 oder 13. Also das kriege ich jetzt nicht mehr so genau hin, glaube ich. Und das war eine Compilation, die hieß Born to be Wild, glaube ich. Wo dann so große Hits der 70er, 80er Jahre quasi drauf waren. Da waren dann die Purple und was weiß ich, was nur alles drauf. Und ich weiß bis heute noch, ich habe mich dann abends begonnen, die CD zu hören und habe die so oft hintereinander durchgehört, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, es ist 3 in der Früh.
Ja, Musik, wenn sie einen so richtig band und mitnimmt, dann vergisst man alles andere außenrum.
Ja, wobei das Spannende da auch war, ich habe dann im Laufe der Zeit dann festgestellt, dass alle meine Freunde sehr viel mehr in dem Musikgame quasi drin waren. Ich hatte einen speziellen Freund, der immer wieder mir dann versucht hat, das näher zu bringen mit neuen Alben und so weiter. Es funktionierte dann immer wieder mal so eine Stunde lang oder so und dann brach das aber auch wieder ab irgendwie. Also ich hatte so bis 16, wo ich dann zum ersten Mal auf Live-Konzert war, war das so, ja, ich weiß nicht so ganz präsent bei mir. Mhm. Wie war das in deinem Freundeskreis?
Also in meinem Freundeskreis habe ich das Gefühl, dass ich derjenige gewesen bin, der andere mit Musik beeinflusst hat. Also ich habe einen Freund, der bis heute, also hier weiß ich nicht, 25, 30 Jahre später, immer wieder davon spricht, dass ich ja dafür verantwortlich bin, welche Musik er heute noch hört, weil ich ihn zu der Musik gebracht habe und dann auch irgendwann mal einen Referat in der Schule im Musikunterricht gehalten habe, halt zu Sachen, die mich begeistert haben, und das ist hängen geblieben. Also da war ich derjenige, der versucht hat, andere zu beeinflussen, und es hat offensichtlich auch teilweise stattgefunden. Bei anderen, inwieweit andere so viel Musik hören, da war es so, es hat sich dann mal abgesehen von dem, was ich an Rock gehört habe, halt auch so stark diversifiziert, dass ich relativ wenig Leute in meinem persönlichen Freundeskreis hatte und habe, die wirklich das hören, was ich auch höre. Vielleicht kommen wir da nachher noch dazu, aber ich kann zumindest mal sagen, Ausrichtung an Metal ist jetzt dann bei mir doch relativ speziell. Ist nicht so, dass
das andere
Zeug. Ist nicht so, dass ich anderes Zeug nicht hören würde, aber es gibt halt dann nicht so vieles. Also die meisten können nicht mehr mit den Bandnamen was anfangen, selbst wenn sie Metal hören.
Das kann ich auch bestätigen.
Eher, ja, speziell eben.
Ja, 2 Anekdoten dazu. Die eine Anekdote ist die, ich war irritiert, wie ich in der 5. Klasse Englisch hatte. Da hatten wir so diese komischen Bücher, wo dann irgendwelche von irgendwelchen Kindern aus England drin erzählt wird, die mit meinem Leben ungefähr nichts zu tun hatten. Und da war die Passage, und ich weiß sie bis heute noch, dass sie sich alle getroffen haben, to listen to music. Und das war für mich sowas von abseits, dass man, wie alt ist man in der 5. Klasse, das muss ich selber rechnen, ja, 11 Jahre, dass man sich zum Hören von Musik trifft. Habt ihr das jemals gemacht?
Also mit Freunden so in dem Sinne nein. Mit meinem Bruder zusammen auch wieder, ja, ziemlich viel Musik gemeinsam gehört, also gemeinsam da gesessen und mehrere CDs nacheinander durchgehört, ja, auf jeden Fall.
Das ist spannend. Und dann noch eine Anekdote, die war jetzt nicht so schön und die finde ich, soll man sagen, die hat mich auch irgendwo geprägt, obwohl ich sie erst sehr viel später verstanden habe. Und hier mal ein kleiner Aufruf an alle Lehrer, sei keine Arschlöcher. Und zwar folgendes. Ich war im Musikunterricht und dann hat der Lehrer gesagt, jeder, der will, darf mein Album vorstellen, was er selber super toll findet. Und ich hatte einen drin, der war von vornherein schon so etwas Außenseiter. Jetzt nicht ganz so krass, aber es war so immer so kurz vor dem Kippen, sagen wir es mal so. Und der hatte ein Album vorgestellt von Frank Zappa. Kennst du Frank Zappa?
Ja, natürlich. Ja.
Genau. Und zwar nicht eines der bekannteren Alben, sondern eines der experimentellen Alben. Frank Zappa hat ja durchaus auch Musik gemacht, die anstrengend ist. Und der war einfach furchtbar begeistert von dieser Musik. Und am Ende von seinem Vortrag sagt dann der Musiklehrer zu ihm, das war ja toll, aber beim nächsten Mal bitte Musik mitnehmen.
Boah, das ist, okay, also jetzt verstehe ich auch, wo du sagst, sei kein Arsch, also das ist ja wirklich das Letzte, da kannst du richtig was kaputt machen.
Ja, und das fand ich damals aber auch schon, also in meiner Jugend war es schon auch so, dass Musik so eine gewisse Möglichkeit war, sich, ja, wie soll man sagen, eine Gruppierung auch zugehörig zu machen. Also ja, eine Identifikation quasi.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist es heute noch. Und ja, also in der Situation hat möglicherweise der Lehrer mehr kaputt gemacht, als er sich vorstellen kann.
Absolut.
Mit dem Mistkommentar.
Ja, vor allem der hast du mal einen, der mal ein bisschen was anderes, mal was Anstrengenderes auch hört, ohne dass er in der Welle mitschwimmen will, und dann erklärst du ihm, ja, naja. Ja. Übergehen wir das mal. Aber Gab es dann bei euch in der Schule auch dann so Gruppen, also die Popper und Hip-Hopper und Raver?
Natürlich gab es die und das waren alles Leute, mit denen ich nichts zu tun hatte, weil ich wirklich musikalisch wo ganz anders abgebogen bin. Ja, also von Rock zu Metal, da haben den Weg haben bei mir nicht sehr viele mitgemacht. Ich bin aber auch in der Zeit dann in der Schule gewesen, wo ziemlich viel Techno und sowas gehört wurde. Meine Techno-Phase lief ungefähr 7 Wochen oder so, würde ich sagen. Und dann bin ich davon schnell wieder weg gewesen und andere sind da halt lange hängen geblieben. Das war einfach nicht meins.
Wir sind ja unter uns, es war hyper, oder?
Es war vor allem Tour Unlimited. Um hyper ist man dann nicht drum rumgekommen. Noch zusätzlich, ja, aber es war Tour Unlimited.
There's no limit, no.
Du wolltest doch nicht singen.
Entschuldigung.
Also Scooter hat mein Bruder gehört und auch dessen Techno-Phase ging, glaube ich, ungefähr 7 Wochen lang. Dann sind wir davon geheilt gewesen.
Wobei Tour Unlimited jetzt, um mal den Klugscheißer rauszuholen, das war jetzt kein Techno, das war doch Eurodance. Das war ja nochmal ein bisschen was anderes, oder?
Boah, da überfragst du mich jetzt. Kann ich nicht so ganz beurteilen. Es gab aber nicht irgendein Album von denen, das irgendwas Techno bla hieß. Ich weiß es nicht.
Boah,
ich weiß es nicht.
Aber das war doch mal, also jetzt kommen so die schlimmen Dinge der Jugend raus, glaube ich. Da war doch dann in der Folge, kam doch U96 mit Das Boot, was dann ganz immer so bum bum bum, Das Boot. Und so weiter war.
Ja, ich leider erinnere ich mich.
Genau, und dann kam es ganz am Schluss und jetzt entschuldige ich mich bei jedem für das, was jetzt gleich in die Ohrmuschel auftaucht, war doch dann Mr. President und so.
Boah, auf. Also ja, dieser schreckliche Kram, der war alles dabei, das ist richtig, aber da bin ich eigentlich schon wieder raus gewesen, auch wenn die zeitliche Abfolge jetzt vielleicht noch nicht mal richtig stimmen mag, aber also für mich gab es wirklich, ich kann mich dann noch dran erinnern, das war in einem Sommer. Ich habe ein paar Wochen wirklich das Tour Unlimited Zeug gehört. Das war auch zu dem Zeitpunkt, gab es nur 2 Alben. Die habe ich dann auch beide besessen. Und dann war das abgehakt und durch.
Ich glaube, er hat Coco Jumbo mitgesungen.
Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon Alkohol getrunken habe. Ich glaube, nein. Also wahrscheinlich nein.
Ach schön, das war die Zeit. Ja, Coco Jumbo.
Oh Mann, schrecklich. Ja. Ich muss von dem Thema wegkommen.
Ja, ich wollte gerade eben auch nur wegkommen. Alles gut. Und zwar... Wir haben ja gerade festgehalten, bei mir war es ja auch so. Also also bei uns gab es auch nur die Hip-Hopper quasi, die auch im Ernst sind, die diese komischen Hosen anhatten, die furchtbar bequem waren, aber halt dann doch komisch aussahen. Und jetzt kommt der Knüller. Wenn ich jetzt schaue, was ist bei meiner Tochter so los, ist dahingehend gar nichts. Null. Keine Identifikation über Musik. Ist das bei euch anders?
Also das ist bei uns ganz genauso, zumal ich hatte jetzt vorhin ja von meinem Sohn gesagt, der bei der Musik, die ich höre, ich sag mal eher Zustimmung zeigt, von alleine auf die Idee zu kommen, Musik zu hören, ist nicht. Obwohl er jederzeit die Möglichkeit hätte, auf dem Handy, im Zimmer, auf der Anlage, sonst irgendwo, überhaupt nicht. Meine Tochter hat jetzt ein bisschen damit angefangen, aber das ist echt anders und ich weiß gar nicht, ob wir das hier in dem Podcast schon hatten, aber ich glaube, es macht einen Teil davon aus, dass du heute individuell hörst. Jeder hat einen Stöpsel im Ohr und hört seine eigene Musik und es ist nicht mehr wir hören gemeinsam Musik, die aus dem Radio kommt und alle hören zum selben Zeitraum dasselbe. Das findet nicht mehr statt und deswegen ist auch dieses gemeinsame Musikhören, das ist nicht mehr so, wie das bei uns gewesen ist, weil wir hatten das, naja, du konntest dich ja gar nicht dagegen sperren. Natürlich ist es ein Unterschied gewesen, ob du SWF 1 oder SWF 3 gehört hast, das ist mir schon klar, oder weiß ich nicht, beim Bayerischen Rundfunk hieß es damals auch schon 1 und 3. Ja, das ist schon ein Unterschied gewesen, aber es ist trotzdem, in den Generationen ist die gleiche Musik gelaufen und das passiert heute nicht mehr und deswegen macht das auch, glaube ich, bei den Kindern nicht mehr so Klick, wie das bei uns gemacht hat.
Ja, auf dieses Punkt mit den Einzel raussuchen und Alben und so weiter kommen wir gleich noch. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Block. Kurz zurückgesprungen, ich meinte aber auch eher, dass man sich danach richtet, wer was hört. Also es gibt die Mettler und so, weil diese Gruppierungen, die es bei uns definitiv gab, irgendwie die sehe ich nicht bei meiner Tochter.
Also die sehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich sag's mal so, früher hast du bei uns auf dem Schulhof sehen können, wer welche Musik hört. Das hast du den Leuten angesehen, größtenteils. Also du konntest mal mindestens die Fraktionen Rap und Hip-Hop gegen Metal und Hardrock und Techno abgrenzen. Die drei hast du auf jeden Fall erkennen können.
Ja, das stimmt eigentlich. Also wenn ich mir das wirklich so überlege, wenn ich jetzt meine Tochter mal vom Gymnasium abhole, Ich sehe wenig, was sich nach Musik zuordnen lassen würde.
Ja, manchmal siehst du Band-T-Shirts von Bands, wo du denkst, das hat das Kind noch nie gehört.
Das stimmt, vielleicht erkenne ich auch die Bands einfach nicht. Das mag jetzt auch sein.
Nee, ich meinte, das eher war auf Bands bezogen, die in einer Kategorie sind. Also Rolling Stones oder AC/DC steht auf dem T-Shirt und das Kind sieht so aus, als hätte es noch nie was davon mitbekommen und kann eigentlich nichts damit anfangen. Das mag denen zu nahe gehen im Sinne von, stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber manchmal denke ich, dass da ist eigentlich kein Bezug.
Oder sie hatten quasi so Väter wie du als Vater hat, also den Vater wie du hattest, der Übertragung und so weiter.
Ja, das könnte sein, aber ich glaube eher, das wird als Modelabel getragen und nicht. Aber naja, das mag Interpretation meinerseits sein.
Das kann sein, ja. Wir hatten ja gerade eben schon das Thema Album. Das Spannende ist.
Da muss ich reingrätschen zum Stichwort Album. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was war das erste Album und du hast dann korrekterweise gesagt, du hattest eine Compilation. Das finde ich eine sehr faszinierende Sache und da würde ich erstmal gerne noch nachfragen, wie ist denn dein Hörverhalten? Was hörst du denn? Oh. Hörst du einfach wild durcheinander? Hörst du Alben? Hörst du, wie hörst du Musik?
Das hat sich stark geändert. Also ich habe ganz früher Musik eigentlich nur auszugsweise gehört, deshalb auch sehr viel Compilations eben. Das war immer so eine Art Best-of-Verhalten. Das lag aber auch daran, weil meiner Meinung nach sehr viele Alben auch damals schon einfach unzusammenhängend waren. Ich sage an der Stelle auch explizit, bei Queen war das nicht so. Also ich habe ein Queen-Album damals gehabt, das war The Miracle. Und ich weiß bis heute noch, wie ich zum ersten Mal die ersten zwei Lieder gehört habe. Das ist mir davor nie aufgefallen, aber die fließen ja ineinander über. Und ich hatte später noch News of the World gehört und da fiel es mir mit Schuppen von den Augen, dass im Endeffekt ja We Will Rock You und We Are the Champions auch ineinander überläuft. Ich kannte die beiden Lieder davor, aber das war mir nicht klar, dass das eine Einheit bilden. Deswegen hatte ich schon immer so meinen Kopf verankert, Queen hat so eine gewisse Einheit innerhalb der Alben, also so ein Fluss, der da durchgeht. Das ist wie so wie eine Serie, wo man die einzelnen Teile, einzelne Folgen schauen kann, aber man hat auch was Übergreifendes irgendwo. Das habe ich aber sehr selten bei anderen Alben gehört, deshalb war ich mehr der Compilation-Mensch.
Okay, das ist interessant, dass du es ansprichst. Das greift einer Feststellung schon vor. Du hast absolut recht. Queen ist eine der wenigen Bands, die Einfluss darauf genommen haben, in welcher Reihenfolge ihre Lieder auf den Alben sind und entsprechend natürlich auch solche Arrangements im Sinne von sie gehen ineinander über oder sie nehmen wieder Bezug aufeinander und sowas extrem viel vorkommt. Und das ist vielleicht auch für mich einer der Gründe, warum ich der Albenhörer geworden bin. Ich höre normalerweise komplette Alben. Dass ich mal auf eine Playlist umschalte, die automatisch durcheinander Zufall, das kommt selten vor. Ich höre komplette Alben und ich habe deswegen auch einige Zeit damit verbracht, einen gescheiten Music Player für den Computer zu finden, der random Alben spielen kann. Also nicht innerhalb eines Albums alles durchmischt, sondern der einfach ein Album komplett abspielt in der richtigen Reihenfolge und danach aus meiner Musikbibliothek das nächste Album raussucht. Das gab lange Zeit bei keinem gescheiten Music Player diese Funktion. Und dann bin ich halt auf irgendeine, mehr schlechte Lösung gegangen, weil wenigstens diese Funktion war, weil das Allerwichtigste für mich war. Und ich höre bis heute meistens komplette Alben. Ich finde immer spannend, was Musiker damit machen. Manche machen gar nichts damit und manche haben richtig Ausdruck dahinter, wie sie ihr Album zusammenstellen. Und natürlich finde ich, das findet man eher bei älteren Alben, aber das gibt's auch heute noch.
Ja, gibt es, aber ich glaube, das hat auch seinen Grund, dass es so ein bisschen abgenommen hat. Aber bevor wir dazu kommen, ich bin heute der Meister des Verschiebens der Themen. Ist ja der Hammer. Machen wir mal einen Trick. Was wäre die Top 3 der Alben, die du gehört hast? Ich sage auch gleich dazu, wir werden ja noch zwei Specials machen, wo wir jeweils über ein Album sprechen. Die nehmen wir jetzt mal raus. Die sagen wir jetzt mal absichtlich nicht. Aber die Top 3, ich fange mal bei mir an mit Platz Nummer 3, glaube ich. Das wäre nämlich das schwarze Album von Metallica.
Das ist interessant, da habe ich schon gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir wäre es nicht drin, aber ich kann dich sehr gut verstehen. Echt?
Aber das ist auch so ein Album, wo meiner Meinung nach so ein gewisser Fluss einfach drin ist. Also du hast so diese Auf und Abs da drin und das zum Beispiel habe ich auch früher schon, konnte ich gut durchhören.
Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das bei dir drin ist, weil es halt eben viel kann. Also und ja, da ist insgesamt das Album erzählt was. Ja.
Genau. Und ich sag gleich dazu, die späteren Alben, da habe ich mir echt hart getan bei mit Metallica, also so Fuel und so, da ist bei mir immer so ein bisschen abgebrochen dann im Fluss.
Boah, bei Fuel bin ich auch noch dabei, aber
echt?
also hier Fuel, Master of Puppets und sowas, da bin ich noch dabei, aber dann als sowas wie St. Anger gewesen ist, es geht gar nicht, also geht gar nicht mehr, aber das ist echt eine andere Qualität.
Ja, ich glaube auch, dass sie da dann auf Hits auch direkt absichtlich gemacht haben, dieses Whiskey in the Jar und so, das war ja dann schon darauf auch hundertprozentig
drauf abgezielt, ja, das ist richtig. Das ist halt die Frage, wann ist die kreative Schaffensphase gewesen und ist die irgendwann vorbei gewesen? Da können Musikkritiker bestimmt sehr viel mehr dazu sagen. Ich kann erstmal das Metallica-Album sehr gut nachvollziehen, dass das bei dir in der Top-Liste ist.
Okay, was wäre denn bei dir Top 3?
Du hast ja erst eins gesagt.
Kein Ping-Pong?
Ja, doch. Also ob das jetzt, wir machen ja nur Top 3. Also wir sagen nicht, das ist 1, 2, 3, sondern...
Nein, also Ungewicht.
Ich hätte dann eins von den unbekannteren Bands. Das ist Ensiferum. Das ist eine finnische Metalband. Das Album ist Victory Songs. Und das ist ein Album, was mich in der Hinsicht sehr geprägt hat, weil ich das sehr viel in meiner Studienzeit gehört habe und da einfach einiges an Musik hatte, was mich begeistert hat. Also was mich bei dem Album unter anderem begeistert hat, und jetzt bin ich halt leider wieder bei dem Thema Live-Auftritt. Ich habe zum selben Zeitpunkt, als das ihr Top-Album gewesen ist oder ihr aktuellstes Album gewesen ist, bin ich auf einem Konzert gewesen. Und das ist so ein Konzerterlebnis, was sich voll in mein Hirn reingebrannt hat. Es gibt manche Lieder, die sind auf einem Album gut und die sind live bombastisch. Und mir ging das genauso auf dem Album Victory Songs ist ein Lied Artie. Und wenn du das mal live in einer kleinen Gruppe gehört hast, wie die ganze Mannschaft krölt, es ist mega gewesen. Und das hat mich insgesamt sehr begeistert. Und auch die anderen Lieder da außenrum finde ich sehr faszinierend. Die Band hat es immer wieder geschafft. Die fangen so mit einem leichten Instrumentalstück an und dann geht's so richtig ab. Und das haben sie, finde ich, auf dem Album perfektioniert. Ja, da ist nicht alles perfekt drauf, aber also gehört für mich auf jeden Fall in meine persönliche Top 3.
Das ist spannend. Das zweite Album meiner Top 3 ist witzigerweise auch ein Live-Album. Wenn ich rechts überlege, und bevor ich sage, nochmal kurz zurück, der Witz ist ja, wir haben doch uns gerade im Unterhalten, dass Alben ja durchaus geplant werden, welche Lieder in Reihenfolge kommen. Jetzt ist aber ein Live-Album ja dadurch gekennzeichnet, dass es aus verschiedenen Alben Dinge rausnimmt. Oder spielen die das Album in der Reihenfolge der Veröffentlichung?
Nee, normalerweise nicht. Also Live-Auftritte sind ja zusammengesammelt aus allem Möglichen. Also meistens geht es ja mit irgendwas Bekanntem los, dann wird relativ viel Neues gespielt und dann geht es nochmal mit Bekanntem weiter. So machen die meisten Bands das. Also dass da mal quasi ein Album runtergespielt wird, das findet nicht statt. Oder hast du eine andere Erfahrung?
Nee, darum habe ich mir gerade gefragt, ob das nicht eher eine Compilation eigentlich hier dahingehend ist.
Ja, ist es. Und oftmals ist es auch wirklich eine Compilation. Ganz viele Live-Alben heutzutage, nicht nur heutzutage, sondern auch von früher, würden wir bei Queen auch wieder Beispiele finden, sind Zusammenschnitte von mehreren Konzerten und gar nicht von einem einzelnen. Nehmen wir mal Live at Wembley 86 außen vor, das ist ganz klar. Natürlich ein Konzert, wobei das auch an zwei Tagen Konzert stattgefunden hat, muss man auch dazu wissen. Aber die meisten Live-Alben, auch heute, sind aus mehreren Konzerten zusammengeschnitten und nicht von einem einzigen.
Das ist spannend. Also ich hätte ja als zweites Album meiner Top 3 Die Ärzte, nach uns die Sintflut. Das eine Band, die ich sagen muss, ist es mal eine deutsche Band, die auch gut ist. Hust, hust. Aber auch eine Band, die mich durchaus lange begleitet hat und die meiner Meinung nach einfach stabil ist irgendwo.
Ja, das ist richtig. Also musikalisch begeistert sie mich nicht, aber was du gesagt hast hier, bekannte Band, eigentlich immer relativ gut funktioniert und bekannt gewesen. Ja, kannst du mir auf die Sprünge helfen, eines der Lieder oder mehrere der Lieder, die zu dem Zeitpunkt, die auf dem Album gewesen sind?
Zu spät zum Beispiel.
Muss ich wahrscheinlich
eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen.
Ah, okay.
Und ich
danke, du wolltest zwar nicht singen, aber jetzt weiß
dann
ich.
Dann ist es zu spät, zu spät. Ja, das Spannende bei den Ärzten ist im Übrigen ja auch, dass die ja ständig sie ändern live ständig ihre Texte. Also die singen nicht alles direkt 1-1 runter, so wie es auf dem Album ist, sondern ändern die Texte.
Oh, okay, das finde ich ja faszinierend, sowas mag ich.
Ja, also sie haben zum Beispiel bei dem Lied Zu spät eben, seine Textzeile, ich habe nur ein klapperiges Damenrad. Ist es am Album, wenn ich mich recht erinnere, und live singen sie, ich habe nur ein klapperndes Motorrad. Und die haben immer so ganz kleine Änderungen da drin, was es dann auch sehr schön macht. Und einfach, das ist eines der Alben, wo man einfach merkt, die Leute haben wahnsinnig Spaß beim Konzert.
Okay, ja, also ich muss wahrscheinlich auch da auf der Rückfahrt Album einfach mal komplett durchhören.
Absolut. Und jetzt hatten wir deine Nummer 2 schon.
Nee, meine Nummer 2 hatten wir noch nicht. Und ich habe gesagt, ist bei mir nicht sortiert.
Die zweite aus der 3.
Weil wir gesagt haben, wir lassen mal die Alben außen vor, die wir später noch in den anderen Folgen einzeln vorstellen wollen.
Ja.
Ich würde das Queen 2 Album auf die Top-Liste setzen. Ist heute eigentlich eines der eher unbekannteren. Gibt jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele, die da ja sofort zusammenkriegen würden, was da alles drinne und drauf ist, aber ist musikalisch echt faszinierend. Da ist sehr viel, merkt man, wie sie experimentiert haben, wie sie Sachen ausprobiert haben. Vieles Unkonventionelles dabei, was dann später, ich will nicht sagen glattgeschliffen worden ist, aber da hast du noch viel mehr Kreativität in den Liedern mit drinne gehabt. Also Queen 2 ist für mich auf jeden Fall nochmal ein Album, was ich faszinierend gut finde und was ich auch damals, als ich dann war, eines von denen, die noch nicht zur Verfügung waren, was ich also selber gekauft habe, was ich mehrfach hoch und runter gehört habe und wo ich auch einfach sagen muss, Queen hat halt alles gemacht und das ist halt kein Rockalbum, sondern da ist alles Mögliche drauf. Also ich finde es wirklich faszinierend.
Ja, meine Nummer 1 an der Stelle, und ich muss sagen, das ist ein Album, das aus persönlichen Gründen, ich erzähle das später noch, hat mich sehr lange begleitet, ist Pearl Jam's 10. Kennst du Pearl Jam? Beziehungsweise das Album 10.
Auch da wahrscheinlich muss ich wieder nachhören und dann, das und ja natürlich, also ja.
Also gehört garantiert schon mal, da ist dann zum Beispiel Alive drauf oder Jeremy, das kennt man wahrscheinlich auch noch, ja. Also vom Hören mit Sicherheit. Und das war eine der Alben, die ich auch wirklich von vorn nach hinten durchhören konnte und bis heute auch noch höre, witzigerweise. Also gibt es eigentlich bei dir Alben, wo du sagst, du hörst die heute noch? Also du hast die damals gehört und du hörst die heute noch?
Haufenweise. Also gefühlt bin ich allzu spät geboren und also, wenn es um Musik geht, weil ich Zeug höre, was größtenteils oder wo vieles schon existiert hat, bevor ich auf die Welt gekommen bin, und ich höre das Zeug weiterhin, was ich damals gehört habe. Also mit neuer Musik bin ich eigentlich nicht sehr bewandert.
Das ist spannend, weil bei mir hat sich schon geändert. Also ich höre heute was anderes als früher. Aber es gibt eben 2, 3 Alben, und das ist jetzt eines davon, was ich quasi immer durchziehe, weil ich halt gewisse Dinge damit auch verbinde.
Ja, genau. Also das geht mir auch so. Also dieses etwas mit einem Album oder einem Lied oder sonst was verbinden. Ich hatte vorhin das Queen-Album Jazz erwähnt.
Mhm.
Das hat sich so sehr in mein Hirn reingebrannt. Ich habe dieses Album zusammen mit meinem Bruder, also gefühlt in 1, 2, 3 Wochen jeden Abend x-mal gehört. Und währenddessen hatte mein Bruder einen Sega mit... Wie heißt dieser blaue Igel?
Sonic.
Super, the Hedgehog. Ja, Super Sonic the Hedgehog hat er einen Sega ausgeliehen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, ist dieses Pling von den Goldmünzen, die eingesammelt werden, in meinem Kopf. Das hat sich so sehr miteinander verknüpft. Ich finde das der Wahnsinn. Und ich meine, das ist eine der winzigen Sachen, und sowas gibt's viel mehr. Und ich meine, das wird dir mit dem Album sicherlich auch so gehen. Also vielleicht nicht so geniales Zeug wie ein Computerspiel, aber ja, sowas setzt sich im Kopf fest.
Das ist richtig, und ich erzähle auch gleich noch was davor, aber davor gebe ich dir noch die Chance, dein letztes Album aus den Top 3 ohne Wertung hier in den Äther zu werfen.
Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil es eigentlich mehrere Alben gibt, die von einer Band sind, die zusammengesammelt was ausgemacht haben, weil ich, damals gab es noch Napster und... ähnliche Möglichkeiten, Musik zu tauschen, und es war noch nicht ganz geklärt, ob das legal oder illegal ist. Ich bin zu dem Zeitpunkt sehr oft auf LAN-Partys gewesen und habe mir halt irgendwann mal von einem der dort bereitgestellten Server quasi alles, was ich an Metal gefunden habe, lokal rüberkopiert. Und da war eine Band dabei, die nennt sich Einherjar. Und ja, auch aus Skandinavien, ist jetzt nicht weiter verwunderlich vom Namen, also hier Ausrichtung auch Death Metal und sowas. Und die ersten 3 Alben von denen, die sind faszinierend. Also ich finde die richtig gut, unter anderem mit Odin Owns You All. Das hat mich musikalisch sehr geprägt, auch wenn das vielleicht von der musikalischen Schaffenshöhe, das ist jetzt vielleicht nicht, also wenn man sich überlegt, dass wir davor über Queen geredet haben, das ist ein anderes Niveau, das ist mir schon klar. Aber musikalisch, was sie verarbeitet haben, ist vielfach eben nordische Mythologie, und das hat mir insgesamt gefallen, hat mir Spaß gemacht, und ich fand auch dort in dem musikalischen Teil sehr schön, dass es einen gewissen Klargesang gab, weil ich dieses ganze Crawling, das ging mir voll auf die Nerven. Also das gefällt mir weiterhin nicht. Und für mich macht Gesang in Metal auch bis heute sehr viel aus. Der Klagesang ist aber nicht dieses ultramelodische gewesen, sondern schon durchaus tiefe, kratzige Stimme und so. Und also ja, die Band hat mich in Bezug auf, was ich danach in Metal gehört habe, sehr, sehr geprägt. Enziferum kam erst später in der Begeisterung. Ein Herrscher mit ihren eigentlich ja ersten drei Alben, die sie da zusammen produziert haben. Und danach hat sich viel verändert. Die sind auf jeden Fall für mich da nochmal vorne mit dabei. Auch wenn das jetzt nicht ein einziges Album war.
Würdest du dir dann auch sowas wie Evanescence anhören?
Fällt bei mir, also nein, oder nein, er ist nicht. Nein, stimmt nicht, sondern ja, würde ich hören, aber ist jetzt nicht in meinen Standardsachen.
Ah, okay, alles gut. Das waren die einzigen, die mir so eingefallen ist, was in die Richtung gehen könnte, was ich schon mal gehört habe.
Ja, Amel Amarth kennt man üblicherweise.
Ja. Kommen wir zum einen Punkt, den ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, weil wenn wir schon bei Jungen sind und wie gesagt, meine Tochter hört noch nicht so viel Musik. Ich habe das damals auch nicht. Ich habe das erst später begonnen. Das lag aber auch daran, weil ich war ein wahnsinniger, wie soll man sagen, ich hatte sehr viel Wut in mir in meiner Jugend. Also ich muss ja sagen, ich habe ja begonnen mit so 16, 17 auch zum Weggehen. Wie gesagt, ich habe mir auch über das ein oder andere Verbot auch durchaus hinweggesetzt. Und ich weiß bis heute noch, da wo ich herkam, war Freitag, gab es immer eine Diskothek, wo eben dann Metal und so weiter gespielt worden sind. Und das begann dann mit Nirvana und dann eben auch Pearl Jam. Deswegen konnte ich mich da so hineinversetzen. Und ich weiß das bis heute noch, dass das für mich immer so eine wahnsinnig gute Möglichkeit war, diese Wut zu kanalisieren einfach.
Ja, kann ich erstmal nachvollziehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt als Jugendlicher geht einem einiges durch den Kopf, manchmal Sinnvolles und manchmal weniger Sinnvolles. Aber ja, also dieses sein eigenes Leben auch ein Stückchen auf die Musik projizieren oder umgekehrt, das geht, glaube ich, allen oder den meisten irgendwie so. Also für mich war das auch so, wobei das weniger das Thema Wut gewesen ist, sondern eigentlich eher das Thema romantische Beziehungen. Also ich habe mich sehr viel mit den ganzen, was so an Liebesliedern irgendwie produziert worden ist. Also jetzt nicht das Ultraschmalzige, aber also ich meine Aerosmith und ähnliche, die haben schon eine ganze Menge dazu geschrieben. Und Bryan Adams unter anderem auch. Und ja, also damit habe ich mich auch befasst, was jetzt weniger hieß, dass das was mit der Realität zu tun hatte. Aber ja, also das gehört, glaube ich, schon irgendwie dazu.
Ja, und ich muss sagen, also mir hat das damals wirklich auch geholfen, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich nicht diese Wut irgendwie, also dort halt kanalisieren können. Und es war wirklich ein Kanalisieren an der Stelle. Und ich weiß bis heute noch, dass mit Nirvana, It Smells Like Teen Spirit, das sprach einem einfach aus der Seele auch raus. Weil die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, war schon so etwas, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, wir leben gesellschaftlich an einem Punkt, wo du an eine gewisse Wand rennst, weil die Jugend nicht mehr ganz so viel zählt. Ich weiß, das ist heute schlimmer, das ist mir durchaus bewusst. Aber man hat, ich glaube, die ersten Vorläufe damals schon gemerkt und das war so ein großer Aufschrei. Also Grunge war damals für mich wirklich so ein riesiger Aufschrei der Jugend, die allerdings, gebe ich auch zu, komplett verhallt ist.
Weißt du, von wann Pennywise Fuck Authority ist? Oh, ich weiß nicht, ob wir das rauspiepsen müssen, aber
ich habe die Befürchtung, wir werden es müssen. Sollten wir an der Stelle das Wort nur drin haben. Entschuldigung, wir haben es vergessen zum Piepsen.
Also Anfang der 2000er. Ich bin da zumindest noch, gehe da noch als Jugendlicher durch. Aber also ich kann das voll nachvollziehen, wo du, ja, was du aufgreifst. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht nur meine Standardmusikrichtung gewesen ist. Aber also ja, natürlich kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das auch in den Generationen davor auch da gewesen ist. Also wenn ich mir angucke, ja, was beispielsweise Led Zeppelin oder Deep Purple mit ihrer Musik verkörpert haben, da ging das den jungen Leuten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz ähnlich. Ob es heute noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber ja, dieses Projizieren, Verarbeiten und auch Stückchen kanalisieren, sehe ich auf jeden Fall.
Ja. Aber gab es für dich auch sowas als junger Erwachsener quasi, wo man hingeht, das Diskothekenverhalten einfach, gab es das?
Nein, also in Discos bin ich, glaube ich, wenn es hochkommt, zweimal gewesen. Und das ist auch einfach, da ist nicht die Art Musik gewesen, die ich hören wollte. Entweder das oder es gab dann halt wirklich so Metal-Disco. Aber da lief zu dem Zeitpunkt leider auch viel mehr Zeug, was mich wenig begeistert hat. Also es ist sehr schnell in sowas wie Slipknot und Ähnliches abgedriftet, womit ich echt nichts anfangen konnte. Auch da Anekdote, wir haben offensichtlich sehr viel Konzerte in München gesehen, stelle ich fest. Ich bin auf dem Metallica-Konzert in München gewesen und Slipknot war die Vorband. Das war scheiße. Alter. Das war auch, also du, nachdem Slipknot durch war, sind auch gefühlt 20% der Besucher gegangen, weil die Metallica nicht hören wollten und das Metallica-Konzert war auch noch schlecht. Boah, nee, also deswegen, ich bin nicht in Diskotheken gewesen, das war echt nicht mein Fall, da gab's andere Sachen.
Ja, also man muss dazu auch sagen, damals durfte man noch rauchen. Und damals hat auch noch jeder geraucht. Also das war durchaus etwas, was durchaus Normalität war. Das heißt, wir sind irgendwann, haben wir uns um, keine Ahnung, 20, 21 oder 22 Uhr irgendwo getroffen, haben dort schon mal was getrunken, sind dann um Mitternacht oder eins, weil früher durfte man nicht hin, weil sonst wäre es so uncool gewesen, in die Diskothek rein, war komplett zugeraucht, das war eine Luft, die ist unsagbar und ist dann am Schluss um 3 oder 4 da wieder rausgestolpert. Ich weiß nicht, wie ich das jemals geschafft habe in meinem Leben.
Cool, also ich weiß, dass ich da sowieso raus gewesen bin. Nee, das war einfach nie mein Fall.
Plus dem, dass ich da danach echt taub war. Wie laut hast du Musik gehört?
Ich habe sehr früh angefangen, auf Konzerten Ohrenstöpsel dabei zu haben. Mhm. Auch zu Zeiten, als das noch nicht üblich gewesen ist. Heute sieht es ja echt anders aus. Teilweise kriegst du ja bei den Konzertlocations das Zeug auch kostenlos. Finde ich auch super.
Echt?
Ja, also habe ich schon mehrfach erlebt.
Okay.
Das war früher anders. Ich habe da sehr früh Ohrenstöpsel in den Ohren gehabt, weil mir einfach mein Gehör auch irgendwie zu schade ist. Natürlich habe ich auch zu laut Musik gehört. Das ist schon richtig. Das wütende Klopfen meiner Mutter an der Tür hat auf jeden Fall darauf hingedeutet, dass es auch bei mir teilweise zu laut heiß herging. Aber ich höre eigentlich relativ leise Musik. Ab und zu ist es auch heute noch mal so, meistens, wenn ich allein zu Hause bin und irgendwie in der Stimmung bin, dann wird auch mal im ganzen Haus ziemlich laut Musik gemacht. Das ist dann aber Schluss, sobald jemand nach Hause kommt und die Fenster sind auch zu. Einer meiner Nachbarn sagt, findet schade, er würde mithören, aber ich glaube, die anderen nicht unbedingt.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu unseren Kindern, glaube ich. Da geht's mir jetzt drum, wir haben ja vorher schon das Thema gehabt, wir haben ja damals durchaus Alben gehört, beziehungsweise du konntest dann Compilations kaufen, das ging ja auch noch. Wir hatten damals auch noch ein Phänomen, das hieß Singles. Das heißt, man hat eine Auskopplung gekauft, meistens noch mit einer sogenannten B-Side. Im Nachhinein gesehen ein komisches Konzept, ne? Du hast ein Album, da tust du einzelne Lieder rausnehmen, tust aber auf diese wiederum ein Lied drauf, was sonst nirgends veröffentlicht ist.
Ja, das war öfter das Prinzip, aber du musst immer bedenken, dass die Singles ursprünglich auch mal vor den Alben rausgebracht worden sind. Das ist schon lange nicht mehr das Normale, aber früher war das mal so. Da ist ein Album produziert worden, aber die Single kam schon einige Zeit vorher raus und dann war eine B-Side drauf, die entweder nirgendwo anders mit dabei gewesen ist oder eines der, ich sag mal, geringer bedeutenden Lieder oder zu erwartenden Lieder auf dem Album gewesen ist und ja, manchmal nirgendwo anders drauf, das stimmt.
Ja. Und jetzt ist es so, dass die Kinder aufwachen, ihr Handy zücken und dann auf Apple Music, Amazon Music, Spotify, irgendwas, setzen Sie bitte noch 3 Dienste hier ein, einfach eins auswählen können. Oder noch schlimmer, es gibt KI-gefertigte Listen, wo dann draufsteht, heute ist Sonntag, es ist 21 Grad, ich bin in dem Mut träumen und wir werden 30 Lieder zusammengestellt.
Es ist richtig, aber da musste schon fair sein, dass das schon vor KI so war, dass es da zusammengestellte Playlisten gab, die aus irgendwelchen Algorithmen erzeugt worden sind. Ich mache sowas ab und zu mal an, aber meistens kann ich es nicht hören. Das ist so wie heute SWR1 oder eine ähnliche Sender, wo halt irgendwie immer dasselbe kommt.
Ja, das Spannende, ich mach's dann an, wenn ich irgendwas für einen Hintergrund brauche.
Ja, okay, genau. Also da bin ich bei dir. Dieses Beispiel, jetzt ist Sonntagmorgen, wir sind kurz nach dem Frühstück und jetzt sind halt irgendwie 3 Sachen zum Aufräumen oder XY zu machen. Da kann das schon mal eher sein, weil ich da aber auch keine Chance habe, mich auf die Musik zu konzentrieren. Und das ist vielleicht auch so eine Frage, worauf hörst du, wenn du Musik hörst? Also wenn du bewusst Musik hörst, nicht im Hintergrund, sondern womit beschäftigst du dich bei der Musik?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen, ich habe, wie gesagt, Musik an. Manchmal, wenn ich arbeite, das hängt aber davon ab, was ich jetzt arbeite. Also es gibt Dinge, die ich relativ unkonzentriert machen kann, dann höre ich Podcasts. Wenn ich aber etwas konzentrierter mache, tue ich durchaus Musik rein. Das hat vielleicht auch den Punkt, dass ich das Album kenne und deshalb das durchplätschern lasse. Beziehungsweise ich habe vorher erwähnt, ich höre zwar schon neue Alben, aber das ist dann in einer ziemlich High-Rotation. Also ich höre das einmal und dann so im Wochenabstand, keine Ahnung, 10, 20 Mal oder so. Und das aber meistens dann eben zu Arbeiten, wo ich mich schon konzentrieren muss, aber die schon so halb automatisiert sind. Also das ist jetzt so schwer zu erklären. Also wenn ich irgendeine Software-Architekt, ich bin ja Software-Entwickler, Software-Architekt, wenn ich dort was zusammenschreiben muss, dann lasse ich mittlerweile mir Musik dann so mitströmen. Und die dritte Variante gibt's dann noch, Kochen und Co. Wie ist es bei dir?
Ja, also bei mir geht es ganz ähnlich. Also ich höre bei der Arbeit auch öfter Musik, aber das ist quasi immer nur Musik, die ich eh schon kenne. Wobei ich ja vorhin schon gesagt habe, ich höre fast ausschließlich Musik, die ich irgendwie schon kenne. Oder auch wenn ich hier viel Fahrrad fahre, und ich meine, da bin ich im Zweifel ja auch Stunden unterwegs, dann höre ich meistens halt Musik, die ich kenne. Manchmal unterstützt die so ein bisschen bei der sportlichen Herausforderung, aber das muss nicht sein. Wenn ich aber bewusst Musik höre, bin ich zum Beispiel jemand, der extrem guckt, dass er die Texte hört und versteht, im Zweifel halt auch nachliest, weil mich interessiert, was die Texte aussagen. Das ging mir als Jugendlicher schon so. Also ich habe quasi bei allen CDs, die ich habe, immer gehofft, dass die gut genug gewesen sind, dass in dem Booklet auch die Lyrics mit drin sind. Ich habe das Zeug quasi mitgelesen, habe versucht, mit zu interpretieren und sonst wie. Und ich sehe das Beispiel meiner Frau, das tut sie gar nicht. Also die versteht, also was heißt verstehen, sie konzentriert sich nicht darauf. Meistens kriegt sie die Texte gar nicht mit, wo ich mir manchmal sage, okay, weißt du eigentlich, was du da hörst? da sind manchmal Aussagen da drin, wo ich denke, boah, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt das optimale Lied ist, aber jo, ich höre sehr bewusst Text und offensichtlich macht das nicht jeder so.
Ich glaube, schon bei dem Lied Coco Jumbo haben nicht alle auf den Text gehört. Es gab nämlich keinen.
Ja gut, naja, da fällt mir das ein oder andere von, ich glaube, The Offspring mit Mammals und Discovery Channel und so, das haben viele Leute mitgegrölt und haben nicht verstanden, worum es geht.
Ja, das war aber nicht The Offspring, wir recherchieren das ja, noch,
genau.
Noch dabei.
Danach. Dann habe ich das vielleicht falsch im Kopf, die Verbindung, aber du weißt, um welches Lied es geht. Ja, was nicht alle zusammenbringen offensichtlich.
Genau, das reichen wir noch nach. Ich habe jetzt mal einen Versuch, weil, wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen wieder zurückzukommen auf unsere Kinder. Kennst du das Lied Du bist gut genug?
Nein.
Von Kitschkrieg. Kitschkrieg featuring irgendwie im Blumengarten oder so. Und das ist so einer der großen Hits zum Beispiel. Hast du das mal gehört?
Nein, nie bewusst. Ich kann mal meine Tochter danach fragen, aber.
Frag's mal, ist im Moment wirklich das große Ding? Ich kann es nicht vorsingen, weil das in der Tonlage ist, die übersteigt mein. Hast du den österreichischen Gewinner vom ESC gehört letztes Jahr?
Nein.
Dieses, ich weiß nicht, welche Tonlage es ist, Megasopran oder so, also bitte, also ich komme da nicht hin. Dann kennst du das Lied Aura?
Nein.
Auch nicht?
Nein, ich glaube, ich werde bei allem Nein sagen, egal was du.
Von Leni Wös, Aura.
Nein, ihr Name sagt mir nichts.
Ja, mir eben auch nicht. Und das Spannende ist, diese zwei Lieder kannte ich jetzt nur über meine Tochter, aber die kannte nicht mal die Künstler und so weiter.
Ja, ich glaube,
diese
Verbindung ist nicht mehr da.
YouTube-Effekte. Und das ist schon so ein Punkt, den finde ich ein bisschen schade, dass solche Dinge quasi abgehen. Und da schlage ich jetzt mal eine Brücke zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Was war dein erstes Album? Und da hast du ja erwähnt, dass du von Queen dir alle Alben zusammengekauft hast. Das würde meine Tochter heute nicht mehr machen.
Nee, also mal abgesehen davon, dass sie nicht mehr gekauft werden würden, weil du kannst sie jederzeit streamen, aber offensichtlich ist nicht mal mehr die Verbindung von dem Lied zum Künstler da oder naja, vielleicht auch noch nicht da, das ist jetzt ein bisschen hartes Urteil, aber das ist etwas, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Also ich habe von den meisten Bands, die ich gut finde, auch irgendwann alles an Alben zusammen gehabt, selbst wenn ich nicht alle Alben dann am Ende top gefunden habe, nicht alle gut gefunden habe, aber mich haben die Künstler interessiert. Es gab ganz wenige Bands, wo ich nach einer gewissen Weile gesagt habe, ja okay, was die jetzt heute machen oder wohin sie sich entwickelt haben, das gefällt mir nicht mehr. Natürlich ist auch vorgekommen, aber also wirklich selten.
Kurzer Nachtrag, es war Bloodhound Gang.
Oh ja, du hast recht, genau. Ja.
So, und um diesen Gedanken langsam zu einem Ding abzubinden, ich fühle mich ja nur bestätigt. Weil es im Endeffekt ja heißt, dass ich schon immer ein moderner Mensch war. Weil ich ja damals der Mensch war der Compilation, wie wir auch heute festgestellt haben, wo du im Endeffekt auch nur mehr so die einzelnen kurzen Highlights rausziehst und nicht mehr auf die kompletten Alben geht. Das heißt, ich war eigentlich schon immer der Mensch, der in der Zukunft gelebt hat.
Ja, ich hätte da meine Zweifel. So, wenn wir aber schon beim Abbinden sind und wir schon über erstes Konzert und erstes Album und so gesprochen haben, du hast zwar Take That schon erwähnt, aber was waren dein heute im Rückblick entweder peinlichstes oder witzigstes Konzert?
Oh, das peinlichste oder witzigste? Oh Gott, das ist jetzt... Boah, da muss ich jetzt wirklich nachdenken, weil ich hatte eigentlich gar nicht so viel peinlich oder witzig, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, Take That fand ich ja wunderbar. Ich wollte einmal ironisch zu Backstreet Boys gehen. Da war ich so 20. Weil ich mich in meinem etwas betrunkenen Zustand mit in der Disco mit dem anderen gesagt habe, hey, Backstreet Boys, da geh mal hin. Leider wurde das dann abgesagt. Das heißt, ich bin leider nicht hingegangen zu dem, wo ich lustig hingehen wollte.
Okay, jetzt habe ich sehr viel Mitleid mit dir, dass du es nicht geschafft hast. Aber wie keine lustigen oder keine irgendeine witzige Anekdote noch zu einem Konzert, was dir im Kopf geblieben ist?
Also mir sind sehr viele Konzerte im Kopf geblieben, aber ich würde es halt nicht unter witzig subsumieren. Ich weiß, dass es ein bisschen langweilig ist, aber weil für mich das immer Erlebnisse waren in sich, aber nicht in Richtung witzig, sondern eher Richtung wholesome, also gefühlig als Summe. Selbst Pantera war für mich am Schluss raus ein wahnsinniges Gefühl des doch durchaus nach Hause kommens irgendwo.
Okay.
Sorry.
Du, alles gut. Ich habe jetzt von mir, ich hatte es vorhin erwähnt, gibt es noch eine Anekdote, die hat in dem Sinne auch gar nichts mit der Musik zu tun. Ich weiß aber genau, das war ein Grönemeyer-Konzert, was ja jetzt musikalisch erstmal nicht in das passt, wovon ich sonst so gesprochen habe, aber fand ich ein verdammt gutes Konzert. Es muss die Mensch-Tour gewesen sein, was ich auch sagen muss, sehr gutes Album, sehr gutes Lied, auch bei den Texten. Die Anekdote dazu ist allerdings, wir haben dieses Konzert, ich bin da mit meinem Bruder und noch mindestens zwei weiteren Leuten, weiß ich nicht mehr wer, in Karlsruhe im Stadion haben wir das gesehen und wir standen zufälligerweise in dem Block, der gerade an der Trennung zwischen Heim- und Gastmannschaft ist.
Mhm.
Und es gab oben in der Tribüne Bierversorgung. Hm. Und das Faszinierende ist gewesen, dass dieser Block, weil der gerade an der Trennung war, quasi einen eigenen Bierwagen hatten und die Blöcke nebendran mussten vier Blöcke zusammen an einen. Das heißt, wir haben innerhalb von gefühlt 30 Sekunden sind wir an Getränke gekommen. Und während man drüben zwei Lieder verpasst hat, während man warten musste, das ist mir als eine der Sachen so richtig im Kopf geblieben. Als eine der witzigen Dinge, die man bei Konzertlocations erleben kann. Und das Zweite, weil ich das vorhin auch gesagt habe, was ist faszinierend bei Konzertlocations, die Location, die ich am besten fand, ist auch in Karlsruhe leider gewesen, gibt es heute nicht mehr, zumindest nicht in der Form wie damals. Das ist das Substage gewesen und das ist eine wirkliche ehemalige Unterführung unter einer Straße mitten in der Stadt gewesen. Und wenn ich sage Unterführung, dann meine ich Unterführung. Das heißt, der Konzertteil ist, also ich würde mal sagen, maximal 4 Meter hoch gewesen zur Decke. Das heißt, wenn du dort beim Crowdsurfing gewesen bist, konntest du auch die Boxen, die von oben runterhängen, bist du dagegen geknallt, wenn die unten drunter, die dich geschoben haben, nicht aufgepasst haben. Aber dadurch, dass das Ding so lang gezogen gewesen ist und die Bühne war, weiß ich nicht, gefühlt 30 Zentimeter hoch, wahrscheinlich war es ein Meter, aber also mehr kann es nicht gewesen sein. Aber weil dieses Ding so lang gezogen gewesen ist, konntest du überall, wo du gestanden hast, und damals habe ich noch sehr weit vorne gestanden, einfach zur Seite rausgehen, hast da eine riesen Theke gehabt, ging die ganze Länge lang und dann bist du wieder nach vorne reingegangen. Das war perfekt. Du musstest dich nicht nach hinten durchquälen. Da habe ich somit die besten Konzerte erlebt, die ich so in der Jugendzeit hatte, weil es einfach eine super tolle Location war.
Ja, und das Thema Alkohol und Musik nehmen wir dann beim nächsten Mal wieder mit rein. Wenn wir uns dann darüber unterhalten, wie oft in Musik über Alkohol gesungen wurde, früher, heute ja nicht mehr, und wie oft wir zu viel Alkohol dabei konsumiert haben.
Ja, offensichtlich ist es ab und zu vorgekommen.
Ich merke schon, eisgekühlter Bommolunder und so.
Nee, das war nicht dabei. Und auch wenn eine der Bands, die ich höre, Kopiklani, hat auf jedem Album irgendwie mindestens ein Trinklied, unter anderem auch das Lied Jägermeister, was du dir entsprechend vorstellen kannst, wenn es eine finnische Band singt. Nein, wow. Ist nicht meins.
Johnny Walker?
Auch nicht.
Auch nicht?
Nee, harte Alkoholiker sind nix. Das hilft nichts.
Ja, wurde aber schön besungen.
Ja, natürlich. Ich meine, guck dir an, was die Leute hier teilweise versoffen haben. Hier, Lemmy, willst du nicht wissen, wie viel Whisky der am Tag getrunken hat.
Ja. Aber naja, wir wollen ja jetzt positiv enden. Wir planen noch 2 Folgen über Musik aufzunehmen. Da geht es dann jeweils um spezielle Alben. Das ist dann unser Sommerspecial. Wollen wir dazu noch was sagen oder lassen wir das jetzt einfach mal offen? Wir lassen es offen, glaube ich.
Ich würde sagen, wir lassen es offen. Können sich ja alle diejenigen überlegen, die die Top 3 von uns gehört haben, was denn so in der Richtung noch dabei sein könnte, weil da haben wir die Alben ja explizit ausgeschlossen.
Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören dann das erste Album im nächsten Monat.
So sieht's aus. Und es ist ein Album.
Das stimmt. Dann bis denn.
Bis dann.